Hallo und herzlich willkommen hier nach einer kleinen Urlaubsunterbrechung zurück bei der Gegengrade. Wir sprechen über die letzten Spiele, vielleicht auf jeden Fall, aber über das letzte Spiel der Braunschweiger Eintracht zu Hause gegen den SC Paderborn und zwar in der 209. Folge der Gegengrade. Und damit hallo Thomas und einen schönen Sonntag dir. Wie geht's dir? Wo warst du?
Hallo, liebe Anna, einen wunderschönen guten Mittag, muss man im Moment sagen. Wir nehmen das hier am Sonntagmittag auf. Mir geht es hervorragend. Ich war urlaubstechnisch in Süditalien, also meistens in Süditalien unterwegs, mit einer kleinen Ausnahme, nämlich Mailand. War hervorragend. Noch ein bisschen Sommer getankt, bestes Wetter gehabt. Wir haben so in, weiß nicht, knapp 3 Wochen einen halben Regentag gehabt.
Das ist okay.
Ansonsten war Sonnenschein und blauer Himmel, wie sich das gehört in Italien. Es war nicht nur sehr erholsam, sondern natürlich auch fußballtechnisch sehr interessant. Die Reise begann in Mailand, wo es tatsächlich passenderweise ein Spiel des AC gegen Bologna gab.
Sehr schön.
Was mir die Chance gab, das berühmte Giuseppe Meazza Stadion einmal in Augenschein zu nehmen, für einen Preis, bei dem ich allerdings auch dachte, ich wollte nicht das Stadion kaufen, ich wollte mir nicht nur das Spiel angucken, aber gut, das muss man einmal mitnehmen. Das Stadion ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wer es schon mal gesehen hat, außen an den vier Ecken gibt es so Wandelschnecken, wo die Leute dann raufgehen, um in die Oberränge zu kommen. Sieht sehr beeindruckend aus. Innen drin natürlich auch Riesenteil, 80.000 Leute passen da rein. Es wird übrigens, ist jetzt gerade frisch entschieden worden, abgerissen.
Oh krass, echt?
Weil okay. Es ist eine knappe Mehrheit, 24-20 Stimmen, 2 Enthaltungen im Stadtrat von Mailand, weil es den Sicherheitsanforderungen nicht mehr entspricht und der Umbau zu teuer würde. Da gibt es jetzt aber schon Proteste gegen preisliche Auswüchse und diese ganzen Diskussionen. Die Ultras sind nicht mehr im Stadion, das merkte man auch schon bei der Stimmung. Die war so eher so Länderspielatmosphäre, so ein bisschen.
Okay, verstehe.
Fußballerisch war es schon teilweise ganz gut. Ein echter Leckerbissen war Luka Modric, der jetzt mittlerweile bei Mailand spielt. Der hatte, weiß ich, 13 Jahre oder irgendwie sowas in der Art. In Madrid gespielt, ist jetzt mit 40 Jahren nach Mailand gewechselt und das ist wirklich ein Hochgenoss. Also meine Frau, die nun nicht so rasend viel Ahnung von Fußball hat, ein bisschen nebenbei interessiert, meinte dann auch, dass der Typ aber irgendwie schon ein besonderer Spieler sei. Das war schon sehr auffällig. Hat dann auch das Tor des Tages geschossen, sein erstes Tor für den AC Milan. Sehr toller Spielzug, also er selber so aus dem Mittelkreis heraus schickt einen rechts, trabt dann so ganz gemächlich, so er muss ja mit 40 ein bisschen mit seinen Kräften haushalten, Richtung Strafraum, zieht plötzlich einen Sprint an und steht dann genau da, wo er aus dem Rückraum dann angespielt werden kann, legt das Ding flach ins Eck und Tor. Ja, so macht man das mit 40 Jahren, wenn man Weltklasse spielt, mit Kräften haushalten und dann da sein, wann gebraucht wird. Dann waren wir in Neapel.
Oh krass.
Da gibt es einen Menschen, der ist allgegenwärtig in der Stadt, zumindest wenn man sich in den Altstadtkernenbereichen befindet. Man wird irgendwann zwangsläufig angesteckt von dem Maradona-Kult. Also irgendwann steht man dann halt im Fanshop des SSC Neapel und kauft zumindest mal ein Maradona-T-Shirt. Es gibt keine drin. Ja, ansonsten Matera zum Beispiel waren wir, ist allein eine Reise wert. Matera ist wirklich irrsinnig. Der wurde der letzte James Bond mit Daniel Craig am Anfang gedreht. Irrsinnig. Also das verstehe ich die Sprache. Ja. Ja. Eine geniale Überleitung, was mir auch die Sprache hat.
Okay, das ist sehr gut. Chapeau. Ja.
Das sind die aktuellen Leistungen der Braunschweiger Eintracht. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe gehofft eigentlich, ich komme aus meiner Urlaubspause raus und das Schlimmste liegt hinter uns. Die Spiele habe ich so mitverfolgt und dachte so, naja gut, kleine Auszeit, wir justieren mal ein bisschen nach und dann gegen Paderborn kriegen wir schon wieder die Kurve mitnichten. Ein sehr ernüchternder Auftritt der Eintracht. die nichts Gutes ahnen ließ. Wie und wo hast du das Spiel verfolgt, Anna?
Tatsächlich zu Hause. Es war ja ein langes Wochenende und ich bin am Donnerstagabend etwas länger in dieses Wochenende herein gekommen in einem Lokal hier in der Stadt und hing am Freitag noch ein wenig durch, hatte aber sowohl familiäre als auch dann freundschaftliche Termine, die sehr schön gewesen sind, war dann aber doch froh, als ich um 18 Uhr zu Hause war und habe dann auf meinem Bezahlstream-Account das Spiel in kleinem Format verfolgen können. Also ich war nicht vor Ort. War aber auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, dass ich das nur in klein verfolgen durfte und nicht in der totalen. Das muss ich schon sagen. Ich finde es aber schön, dass du noch sagst, ernüchternd, weil ich sagen muss, dass ich mit Ausnahme des Donnerstagabends über die letzten Wochen hin doch durchaus sehr ausgenüchtert wurde von dem guten Saisonstart. Also viel ist bei mir da nicht übrig geblieben, muss ich sagen, von den Gefühlen ganz am Anfang.
Tja. Ja, darüber wird noch zu sprechen sein. Ganz kurz zum Spiel, eigentlich ganz kurz deswegen, weil gar nicht viel passierte. Es passierte ganz am Anfang was. Der blöde Witz dabei, ich war diesmal mit Gerald im Stadion. Regina, meine sonstige Begleitung, war halt noch im Urlaub. Liebe Grüße an dieser Stelle. Gerald sagte so nach dem Anpfiff, setzte sich hin, sagte so 8 Sekunden rum, immer noch kein Tor, was ist denn da los? Das Be careful, sollte what you ihm wish im Halse for. Stecken bleiben, ja. Denn keine 25 Sekunden später war es dann soweit. Ich glaube, es war die Michele Sanchez, der einen Ball verliert. Mhm. Dann gibt es, glaube ich, noch nicht mal so richtig Geleitschutz für Paderborn, kann in aller Ruhe in Strafraum flanken. Köhler guckt staunend zu, wie der Gegenspieler den Ball per Kopf im Tor versenkt. Und es waren 33 Sekunden gespielt und wir lagen 1-0 hinten. Und irgendwie war schon so halb der Tag für mich gelaufen. Weil ich dachte, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was den Kopf so frei macht für eine Runde Vollgasfußball. Wie ging dir das?
Nee, ja, absolut. Also ich hatte es mir da bequem gemacht und dachte, naja, mal gucken. Weil ist ja auch klar, mit welchen Vorzeichen diese Partie angefangen hat. Die letzten Spiele für die Eintracht waren eher mühsam, nicht geprägt von vielen eigenen Toren, dafür geprägt von vielen Gegentoren. Ja, wenig Punkte nach diesem vielversprechenden Saisonstart. Also insgesamt ein ziemlicher Crash auf den, ich weiß nicht, Boden der Tatsachen. Ich weiß nicht, ob es die Tatsachen sind oder ob es einfach gerade ein eher Tiefpunkt ist, ob es schlechter ist als die Tatsachen, mit denen die Eintracht in dieser Saison umgehen muss. Und diese Eintracht trifft gegen absoluten Leistungsträger im Moment in dieser Liga. Paderborn hatte ja einen Wechsel auf der Trainerposition. Lukas Kwasniok hat sich Richtung Köln verabschiedet. Und dieser Umbruch hat sich offensichtlich sehr, sehr gut ja, gestalten lassen. Also es standen ja dann Freitagabend zwischenzeitlich auch, oder nicht zwischenzeitlich, am Ende des Freitagabends an der Tabellenspitze. Ich fand die Leistung auch absolut souverän, auch souveräner zum Beispiel als Darmstadt sich präsentiert hat, was ich eher so ein bisschen durchwachsen fand, so als Spitzenreiterleistung. Aber dass wir dann direkt irgendwie ja, das Spiel in Rückstand bestreiten müssen, das hatte ich mir natürlich nicht so vorgestellt, sondern wenigstens irgendwie, dass man sich reinarbeiten kann ins Spiel, dass man vielleicht auch wieder so in diese Aggressivität reinfindet, so ein bisschen Spritzigkeit zurückgewinnt, vielleicht irgendwie einen Überraschungsmoment auf seine Seite ziehen kann. Das waren eher so meine Hoffnungen. Und stattdessen startest du halt schlimmstmöglich gegen eine überlegene Mannschaft, auf dem Papier überlegene Mannschaft.
Ja. Weil man sagen muss, Eintracht schüttelte sich kurz, hatte dann schon so eine kurze Phase, wo wir am Drücken waren. Ja, bevor Paderborn das Heft des Handelns wieder in die Hand nahm. Und es ist einfach ein Team, was sehr ballsicher ist, was clever agierte. Also ich will nicht sagen, dass das schon so ein Verwaltungsmodus war, aber sie wussten halt, ja, dass Braunschweig Umschaltspiel beherrscht, auch ganz gut kann, wenn man sie denn lässt. Also lässt man sie lieber nicht. Spielt also, wenn kontrolliert, nach vorne, lässt den Ball eine Runde zirkulieren, sind da sehr ballsicher. Spielten ansonsten so ein bisschen eigentlich auch das, was Backhaus spielen lassen will. Also liefen immer wieder uns an, wussten halt allerdings offensichtlich auch, dass wir nicht so ganz pressingresistent sind. Ja, unterbanden sehr clever unser Umschaltspiel. Also mal, wenn RTH zum Beispiel einen Ball abfing, stellte sich sofort einer vor ihn, also spätestens an der Strafraumgrenze, um ihn beim schnellen Abspiel zu hindern. Zog sich durchs ganze Spiel durch. Wenn es sein musste, mal kleine Fouls, um so Umschaltbewegungen zu verhindern. Und waren sehr schnell wieder hinterm Ball. Also Umschaltgelegenheiten gab es fast gar nicht für Eintracht. Und dann sah man, oder das stellt sich die Frage, man sah erstmal, dass es sehr zäh wurde. Also uns fiel da herzlich wenig ein. So echte Chancen in der ersten Halbzeit kann man an einem Finger, glaube ich, abzählen, vielleicht an zweien. Was sich auch nach der Halbzeit nicht so unbedingt großartig änderte. Jetzt stellt sich bei mir die Frage, du hast es ja angesprochen, so gewisse Erwartungshaltungen, die vom Backhaus geschürt wurden, Vollgasfußball und Anlaufen, Pressing und Gegner stressen und dann umschalten und keine Ahnung was. Kriegt das Team das nicht hin? Weil, warum auch immer, Kopf ist immer nicht frei nach drei Niederlagen hintereinander, oder zu viel immer wieder zwischendurch Ausfälle, Umbauten in der Abwehr, im Mittelfeld, you name it. Leute wie Flick, die neu dabei sind, erstmal noch so richtig integrieren müssen, Tempel mal fehlt. Man kann da eine ganze Menge Faktoren aufzählen. Oder ist es einfach so, dass wir keinen Plan haben, wenn wir nicht umschalten können?
Ja, gute Frage. Also zunächst macht mir Sorge das Umschaltverhalten auch in die andere Richtung. Also beide Tore entstehen nach Ballverlust in der eigenen Vorwärtsbewegung in Richtung zum gegnerischen Tor. Wir verlieren den Ball und das ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Und jetzt auch Paderborn vor dem 1-0 ist ja nicht so, haben die ja auch gar keinen Grund zu in Sekunde 30 mit allem Mann nach vorne, sondern also ist jetzt, würde ich sagen, so kurz vor Sprint, dass der Paderborner da Richtung Eckfahne oder Grundlinie läuft. Und wir kriegen uns da nicht sortiert. Also so dieses aggressive Pressing in der Defensive sehe ich halt im Moment kaum oder zumindest nicht effektiv. Und ich glaube, da würde ich irgendwie mit der Antwort auch vielleicht ansetzen wollen, weil ich die Defensive als nicht besonders starke Basis empfinde, sowohl in der Bewegung des Gegners auf unser Tor zu, aber natürlich auch als sicherheitgebende Einheit in der eigenen Offensivbewegung. Also du hast jetzt irgendwie auch das Defensivverhalten des Kapitäns angesprochen, Köhler vor dem 1-0, der da nicht besonders glänzt, aber auch die beiden Gegentore gegen Münster oder auch gegen Karlsruhe, das sind Tore, bei denen ich denke, selbst wenn wir unterm Strich sagen, das Spiel wird zu Recht verloren, weil wir irgendwie in der Summe weniger gut sind oder weniger Qualität haben oder einen schlechteren Tag hatten als der Gegner, wären die Tore selbst absolut vermeidbar gewesen. Und da sehe ich einfach ein horrendes Problem. Also ich habe mir vorhin den Spaß gemacht, die Frenkert-Statistik rauszuschreiben. Ja. Hole ich hier mal kurz. Guck mal, ich sogar mit Textmarker.
Ja, und ja, zwar, ja, ja. Man muss übrigens kurzer Einschub sowieso anmerken. Anna, du hast ja mächtig aufgerüstet. Es gibt ja einen Grund, warum du da mit Kopfhörern sitzt.
Ja.
Neues Mikro. Ich glaube, man hört das sehr deutlich. Dadurch allerdings auch der Zwang zu den Kopfhörern, aber jetzt auch noch schriftlich vorbereitet. Also, ne?
Ja.
So. Anna war zumindest Anna war in der Zwischenzeit nicht untätig
im Gegensatz zu mir. Also. Vollgas-Podcast.
Vollgas-Podcast.
ja, genau.
Das ist mächtig gegengepresst, ja.
Ja, genau. Also deine, genau, Thomas hatte das an mich herangetragen, dass der Ton meiner 8 Jahre alten Kopfhörer nicht mehr so richtig gut sei. Wer hätte das gedacht? Und ich kann natürlich nicht über technische Unzulänglichkeiten sprechen, wenn ich selbst technisch unzulänglich ausgestattet bin. So, genug der Witze. Die Frankert-Statistik lautet...
Ja.
Frankert verletzt sich schwer in Anfang der zweiten Halbzeit gegen Bielefeld. Das war, wir erinnern uns, das Spiel an dem Wochenende, Ende der englischen Woche, in der Woche dieses intensiven, legendären Pokalspiels gegen den VfB Stuttgart. Und wir führen gegen Bielefeld und kassieren dann spät das 1-1, soweit so in Ordnung. Auch da wieder, naja, Punkteteilung, leistungsgerecht, trotzdem ärgerlich natürlich. In den 4 Spielen vor der Frankert-Verletzung fallen 4 Gegentore und in den 4 Spielen nach der Frankert-Verletzung fallen 12. Und das finde ich enorm. Also dazu kommen bestimmt die Umstellungen in der Defensive wegen roter Karten oder gelb-roter Karten. Auch die kommen ja irgendwo her. Also wir sind ja keine übermäßig brutale Mannschaft. Es waren einfach schlecht getimte Aktionen oder Fahrlässigkeiten oder so. Und ich glaube, das ist einfach so eine Gemengelage aus nicht richtig eingespielt, weil neuer Spieler, weil umstellen müssen wegen Karten, Verletzungen und dann eben Verletzungen von offenbar einfach Schlüsselspielern. Ich hatte ganz kurz, jetzt rede ich schon relativ lang, gleich komme ich zum Schluss, in der Folge, in der wir über die Transfers gesprochen haben, eine kleine Diskussion in den Kommentaren, weil ich gesagt habe, Frankert gefällt mir gut, er kam nämlich von Münster, der wird wichtig sein, der ist gewohnt, Abstiegskampf, zweite Liga, guter Transfer. Musste mich dafür so ein bisschen rechtfertigen, weil wir doch auch Spieler hätten, die Abstiegskampferfahrung hätten und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, mein Bauchgefühl hat mich nicht getrogen, dass der Junge wichtig für uns gewesen wäre. Mhm. Wie siehst du das?
Könnte ich so unterschreiben, will aber auch noch anmerken, wir hatten noch keine Chance, das zu validieren. Aber auch ein Friedrich Jäckel fehlt ja.
Das stimmt.
Und dem wird ja von GSN, auf dieses auch, würde ich auch gleich nochmal eingehen, wird ja durchaus Bundesliga-Reife, wenn er fit ist, attestiert. Also da fehlen schon 2 wichtige Bausteine in der Abwehr. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Also das gehört sicherlich, egal worüber wir reden, auch zur Wahrheit hinzu. Patrick Nkoa, der eigentlich bei seiner ersten Einwechslung noch einen ganz guten Eindruck machte, kämpft aktuell, glaube ich, auch noch mit erstmal in der zweiten Liga ankommen. Den hatte Backhaus ausprobiert im letzten Spiel, jetzt wieder rausgenommen, was, glaube ich, auch eine richtige Maßnahme ist. Man muss halt sagen, Ehlers spielt halt gerade, weil der Rest verletzt ist, muss man in dieser Härte halt mal sagen. Nicht, dass er da irgendwie ein ausschlaggebender Faktor in diesem Spiel war, aber man sieht da schon eine Qualitätseinbuße, gerade im Aufbauspiel. Das ist einfach so, muss man einfach mal so hart sagen. Köhler sicherlich auch nicht seinen besten Tag erwischt. Ich erinnere mich an einige Bälle von ihm, die nirgendwo im Auslandeten. Was mir in der zweiten Halbzeit irgendwann auf den Nerv ging, um auch das Spiel nochmal abzurunden, ist sein gefühlten 20 Sekunden warten, wenn er am Ball ist und gucken. Und ich will jetzt den genialen Pass spielen, um dann den 5-Meter-Pass zu spielen, weil er hat keine Anspielstation findet. Ich denke, Junge, das hast du schon vor 10 Minuten haben können, so gefühlt. Im Moment, er wird sich auch nochmal einspielen müssen, wo wir gerade über Namen reden. Flick zeigt im Moment zumindest in dem Spiel mehr, warum Nürnberg ihn abgeben wollte, als dass er eine Bereicherung für uns darstellt. Kann man nur hoffen. Tempelmann kam zumindest für eine halbe Stunde jetzt schon wieder, dass er nach der Länderspielpause wieder vollständig fit ist und auch wieder in Form kommt, denn was da offensiv passiert, auch die zweite Hälfte, auch wenn sie einen Tick besser war als die erste, auch wenn wir dann Ausgleich erzielt haben, den wir aus, du hast es angesprochen, eigener Dusseligkeit wieder hergeschenkt haben, oder vielleicht war es auch nur unglücklich, Leon Belbelsch rutscht da am Ball vorbei, rutscht außen, deshalb am Ball vorbei, sieht aber, dass Paderborn Spitzenteam ist, weil aus der einen Chance machen sie dann halt auch ihr Tor. Mhm. Das war so ein Zufallstreffer bei uns. Die kam aus nichts. Es wurde halt einmal Aydin nicht angegriffen, der konnte flanken und dann stand dann halt auf einmal Chabo genau richtig und versenkte das Ding. Sehr zuverlässig, das muss man auch sagen. Das hat er sehr souverän gemacht, das Ding da reingenickt. Plötzlich stand es 1-1. Ich war so überrascht über dieses 1-1, dass ich nicht mehr jubeln konnte. Ich dachte, hey, oh, der Ball ist ja am Tor.
Immerhin waren wir in der Summe des Spiels ungefähr 60 Sekunden nicht in Rückstand.
Ja, waren danach sogar, ich meine, das war der Moment vor dem zweiten Gegentor, waren fast drauf und dran, sogar das 2-1 zu machen. Ja. Also die Chance war dann sogar da. Bin allerdings überhaupt nicht einverstanden mit der Aussage des Trainers hinterher bei Sky, dass das auch nicht unverdient gewesen wäre. Das wäre total unverdient gewesen, weil Paderborn keine überragende, aber eine sehr souveräne Leistung abgeliefert hatte und jederzeit uns im Griff gehabt hatte. So, ja. Also da, lieber Trainer, stimmen wir nicht überein. Wo wir auch nicht übereinstimmen, ist oder nur eingeschränkt, wo er sagt, naja, er hat halt ein junges Team, die machen Fehler, ja. Da sagt auch keiner gegen was, das sollen sie auch machen. Ich vertraue unserem Kiwi, der sagte, die Startaufstellung von Paderborn sei anderthalb Jahre jünger gewesen als unsere. Also gut, das eine ist ein Spitzenteam, das andere sind wir. Da steht vielleicht eine andere Qualität auf dem Platz, schwer zu vergleichen. Alles okay, aber was, um auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, mich schwer beschäftigt, ich fürchte, das wird sich jetzt in den nächsten Spielen herausstellen. Jetzt haben wir eine Länderspielpause, da kann nochmal nachjustiert werden. Es kommen Leute zurück. Mal gucken, Bräunig jetzt wieder verletzt, hoffentlich allzu schwer. Tempelmann kommt wieder. Ich befürchte, dass, so sieht es für mich im Moment aus, die Aussage von GSN, von Dustin Böttcher, der bei den Kollegen von Studio Blau-Gelb ja vor, weiß ich, 2, 3 Wochen zu Gast war und sagte, ja, den Fußball, den Backhaus spielen lassen will, dazu hat er auch durchaus die Leute. Das sei aber ein Spielstil, der irgendwann durchschaut werden wird und dann braucht er einen Plan B. Worüber sich Backhaus ja ziemlich aufgeregt hatte, dann auch noch sagte, na, ich bin froh, wenn die Spieler ein System spielen können. Und dadurch, dass Paderborn und auch schon im Spiel davor uns dieser Zahn gezogen wurde, Umschaltmomente zu erzeugen, oder, das weiß ich halt immer noch nicht zuverlässig, die Spieler es einfach nicht auf den Platz gebracht haben, aber uns fehlte erkennbar eine Spielidee, wie wir da irgendwie Paderborn, die jetzt sicherlich keine Laufkundschaft sind, aber irgendwie auch nur ansatzweise hätten knacken können. So, das sah wirklich hilflos aus, muss man leider sagen. Und ich fürchte, aber wie gesagt, das werden erst die nächsten Spiele zeigen. Ich fürchte, dass das dem Böttcher da recht hat. So, dass es nicht daran liegt, dass die Spieler das nicht umsetzen, was der Trainer ihnen mitgibt, sondern dass sie einfach nicht wissen, was sie da tun sollen im Moment. Wie siehst du das?
Ja, das, ich glaube schon, dass die Spieler, wie soll ich das sagen? Also man hat ja in den ersten Spielen gesehen, was so die Idee ist. So, oder wenn sie funktioniert, ne, dieses erste Spiel gegen Magdeburg, klar, muss da nicht gewinnen, aber in Unterzahl 1-0 auswärts in Magdeburg, super. So, dann völliges Feuerwerk, 3-2 Last-Minute-Sieg gegen Fürth am zweiten Spieltag. Bam. Dann dies, das, so, ne? Und ich glaube, es geht eher in die Richtung, dass diese Idee von Mannschaften, die einfach souverän sind und sich nicht stressen lassen, weil ich glaube, dass der Fußball, den Backhaus im Kopf hat, so ein bisschen Unwohlsein in der gegnerischen Mannschaft hervorrufen soll, schnell passieren soll, Unruhe stiften soll und so weiter und so fort. Dass das aber von Teams, die souverän genug sind und souverän genug Fußball spielen, dass das irgendwie schnell ohne Wirkung bleibt oder nicht unbedingt Wirkung erzielen muss, gerade wenn man früh in Rückstand gerät. Und in den letzten Spielen ist das eigentlich vor allem das, worüber ich immer wieder gestolpert bin, dass wir in Rückstand geraten. Und ich finde, das hat sich jetzt gegen Paderborn besonders gezeigt, weil wir ja das ganze Spiel dem Rückstand hinterhergelaufen sind. Dass wir da einfach keine Lösungsmöglichkeit haben. Und der Hebel, der dann am effektivsten angesetzt wird, ist der Wechsel, die Einwechslung von Szabo oder Szabo und Polter im letzten Drittel des Spiels. Und da, sorry, muss ich halt immer wieder an Christian Eichner denken, den Trainer vom KSC, der in der PK nach deren Sieg gegen uns gesagt hat, ja, wenn man solche Spieler hat, dann kann man die natürlich einwechseln, gerade in Rückstand kurz vor Schluss. Er fände das schön, dass es das noch gibt. Und das ist so ein bisschen so, weißt du, so, man findet Nokia 3310 und denkt, oh cool, Snake hat echt Spaß gemacht. Aber ja, und also ich da jetzt auch viel drüber nachgedacht habe und so, weil ich in den ersten Spielen wirklich drauf und dran war, mich davon irgendwie echt auch überzeugen zu lassen und auch überzeugen lassen wollte. Und jetzt aber so ein bisschen gerade denke, ist das ein Ansatz, der einfach ein bisschen zu romantisch ist für diese Liga? Also über Werte zu kommen, über Kampf, über Laufen, über Einsatz. Und ich glaube, dass diese Liga vor 5 Jahren noch so funktioniert hat. Und ich glaube auch, dass der Kader besser ist als der letztes Jahr und dass er durchaus saisonweise so hätte mithalten können. Ich glaube aber, dafür ist der Fußball inzwischen zu gut. Meine These. Weiß ich nicht.
Ja, kann ein Erklärungsansatz sein. Ich sag ja, ich bin weit davon entfernt, eine abschließende Analyse erstellen zu wollen. Ich glaube das, also das kann ein Stück weit stimmen, weil das ist ein Drittliga-Ansatz, den er da fährt. Über Kampf, über Emotionen kommen. Das ist halt was am Anfang nicht nur fußballtechnisch funktioniert hat, weil er dem Team so ein Stück weit Selbstbewusstsein auch mitgegeben hat, sondern ja auch es geschafft hat, das Umfeld und durchaus ja auch die Fans mitzunehmen. Mhm. So dieses so, jetzt mal wieder aufstehen hier und die Vergangenheit mal abschütteln und mal wieder die Brust rausstrecken und nach vorne geht's. Das ist halt, das war ständig auch meine Befürchtung, etwas, was schnell verpufft. Das ist so, Verzeihung, das ist jetzt ein sehr hochgegriffener Vergleich, Brasilien 2014 gegen uns, die komplett über Emotionen kam und ganz brutal von völlig unterkühlt spielenden Deutschen in Grund und Boden gespielt worden, weil die das halt gnadenlos ausgenutzt hatten. So und wenn du an der Stelle bist, wo du eben, also Kampf nicht reicht, das würde ich dem Team nie absprechen, dass es kämpft, Einsatzwillen zeigt, was versucht. Aber wenn das nicht mehr reicht und die Emotionen nicht mehr reichen und dieses sich gegenseitig pushen und Feuer und Vollgas und hast du nicht gesehen, sondern gegen Teams spielt, wie du schon sagst, die halt auch eine Qualität auf den Platz bringen und sagen, ihr könnt ruhig pressen, dann spielen wir uns so lange hinten den Ball zu, bis ihr euch leer gepresst habt, das juckt mich gar nicht. Und dann auch natürlich noch, also aus Paderborner Sicht, günstigerweise schnell 1-0 in Führung legen, wo wir sagen, ja hier hast du einen Ball. Und wenn wir einen Ball haben, machen wir erstmal Ballsicherung. Da spielen wir so lange, bis sich irgendwo mal eine Lücke auftut und der Gegner vielleicht einen Fehler macht. Mehr brauche ich hier nicht machen. Das ist vielleicht nicht schön für die Fans anzugucken, aber das ist ein sehr ergebnisorientierter Fußball. Und das hat halt perfekt, fast perfekt funktioniert für Paderborn. So, und da nützt dir die ganzen Emotionen nicht. Du musst spielerische Lösungen kreieren. Und da hapert es halt aus meiner Sicht massiv. Aber nochmal, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass im Moment auch der Kopf oder die Birne da irgendwie eine Rolle spielt. Und dieses, was Backhaus ja einfordert, macht Fehler, ist scheißegal. Versucht, geht Risiken ein, spielt unbekümmert. Ob das vielleicht eine größere Rolle spielt, als ich im Moment noch wahrhaben will. Das, wie gesagt, das wird sich in den nächsten Spielen herausstellen. Ich sag nur eins, und das hat Backhaus ja schon vor, weiß ich, 2 oder 3 Spielen eingefordert. Wir müssen pragmatisch sein, auf Ergebnisse spielen. Geht das nächste Spiel verloren und das Derby auch noch, dann brennt hier der Baum. Das ist schon mal klar.
Ja, ich glaube, ich würde da noch einen anderen Aspekt mit reinbringen. Und zwar habe ich mitunter das Gefühl, dass das Team so agiert, dass ihm am Ende auf gar keinen Fall der Vorwurf gemacht werden kann, nicht engagiert zu sein. Hm. Also wir sind zwar so im Liga-Vergleich sind wir so ja, ordentlicher Durchschnitt, was die Gesamtlaufleistung angeht, aber tatsächlich liegen wir hinter Kiel auf dem zweiten Platz, was die Sprints angeht. Und ich finde das irgendwie eine komisch aussagekräftige Statistik, weil ich jetzt auch bei dem Spiel, während des Spiels gegen Paderborn den Eindruck hatte, deswegen finde ich spannend, was du gerade über Köhler gesagt hast, dieses, warum lässt er sich so viel Zeit, dass viel zu sehr passiert mit dem Gedanken, ich muss jetzt agieren, ich muss jetzt machen. Ich habe keine Angst davor, einen Fehler zu machen. Und das ist ja okay, also grundsätzlich ist ja okay, wenn mal ein Fehler passiert, aber da, wo ich halt wirklich einen Knoten im Hirn kriege, ist, wenn ich jemanden wie Dimikele Sanchez, der ja echt irgendwie, Alter, dieses Spiel, das der abgerissen hat gegen Stuttgart, unmenschlich, wenn der irgendwelche Flanken von kurz hinter Mittelkreis Richtung Strafraum chippt, warum? So, weil er irgendwie was machen möchte. Und ich kann verstehen, dass er was machen möchte, weil irgendwas muss er ja machen. Aber da waren so, oder irgendwie so eine Ping-Pong-Szene, so kurz vor Abpfiff, wo der Ball irgendwie, kannst du vielleicht dich auch dran erinnern, von Hoffmann, lang geschlagen wird, direkt zum gegnerischen Torhüter kommt, der chippt ihn dann wieder zurück und ich hab so gedacht, kann man bitte irgendein Paderborner sich jetzt den Ball nehmen, damit wir wieder ein Fußballspiel haben? Und da würde ich mir irgendwie wünschen, dass natürlich irgendwie der Mut da ist, Fehler zu machen, weil sonst, oder zumindest keine Angst da ist, irgendwie was verkehrt zu machen oder so. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es da im Publikum überhaupt nicht darum geht, dass man sagt, du hast das falsch gemacht. Also ein bisschen so den Kopf wieder auf den Körper zu schrauben, so ein bisschen mehr so Vernunft wieder in die Aktion zu kriegen. Und wir spielen jetzt gegen Düsseldorf, das ist natürlich komplette Katastrophe. Keine Ahnung, oft ist es ja so, ne, dass dann der Trainer gegen eine schlechte Mannschaft, damit meine ich jetzt leider uns, nochmal so die letzte Chance bekommt, wenn wir jetzt Anfang der Woche sehen, ob die mit Thun weitermachen oder nicht. Ja, und dann, mal gucken. Obwohl ich denke, Derby und Backhaus, das funktioniert natürlich. So, und da habe ich gar keinen Zweifel, auch wenn die ja leider sehr gut sind hier gerade, der lokale Sportverein. Aber das ist gerade, finde ich, wirklich vor allem ist es so, du hattest es gerade gesagt, Backhaus hatte so diese Ansprache von, ja, jetzt lasst uns irgendwie mal die Vergangenheit hinter uns lassen und wir machen hier jetzt was Cooles und so. Und dann hat er aber in einer PK gesagt, das, was ihn störe oder das, was ihm auffalle in der Fanszene in Braunschweig, das sei dieses Rückwärtsgewandte und dieses Selbstverständnis von, ja, wir gewinnen eh nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, weißt du, es ist schön, dass du jetzt mal bei uns bist, aber wir haben einfach wirklich richtig Scheiße gefressen die letzten Jahre. Und bitte gaslighte mich nicht damit, dass wir ein paar Tore gemacht haben seit Anfang der Saison. Da habe ich echt keinen Bock drauf, weil das lief echt nicht so cool und ich bin wirklich es leid, darum gebeten zu werden, in Vorleistung zu gehen in Bezug auf Stimmung und Optimismus. Nee. Und Kessel tatsächlich sagt es ja auch, dass die jetzt dran sind.
Ja, also. Da hat Benni sicherlich ein besseres Gespür. Nochmal für die Seelenlage der Fans. Ja, unterm Strich. Backhaus hat im Kern Großes angekündigt mit ein paar Einschränkungen. Im Moment sehen wir nur die Einschränkungen. So, und da muss er jetzt in Gegenleistung oder in Vorleistung wieder gehen oder überhaupt mal in Leistung gehen und zeigen, dass das, was er mit dem Verein vorhat, halt auch funktioniert. Denn junges Team und Fehler machen, alles schön und gut. Wenn wir deswegen absteigen, nein, tut mir leid, da darf es keine Ausrede für sein. Da hat keiner Bock zu, weil ob ihm das passt oder nicht, wir sind halt als Fans jetzt im vierten Jahr, wo wir denken, jetzt geht die Scheiße von vorne los.
Exakt.
Und da hat einfach keiner mehr Bock drauf. Tut mir
exakt.
Leid.
Exakt.
Ja. Pech gehabt, dann hättest du den, lieber Heiner, hättest du den anderen Job suchen müssen. Ja. So sieht's nun mal aus. Tut mir leid. Das ist nicht schön, das ist auch nicht fair, aber so ist es. So, und damit musst du lernen, umzugehen. Und zu gucken, dass du das Team oder gemeinsam im Team wieder nach vorne bringst. Und ich glaube, man hat ja auch selbst bei dem Spiel gesehen, dass manchmal einzelne Aktionen reichen, um das Stadion wieder anzuzünden. So, und das muss halt mehr kommen. Und dann geht's auch hoffentlich wieder aufwärts. Lino kommt zurück. Mal schauen, damit auch ein Stück Fußballkultur oder Spielkultur wieder auf den Platz. Also mal abwarten, was die nächsten Spiele bringen. Kopf in Sand stecken gilt nicht. Aber es muss was passieren. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir werden es wie immer weiter beobachten und kommentieren. In diesem Sinne schauen wir mal, was gleich die Konkurrenz macht, die in einer knappen halben Stunde anfängt zu spielen. Bevor jemand meckert, natürlich neue Nachrichten aus Jeddelo. Dritter Platz, letztes Spiel. Dreckigst 2-1 gewonnen. Auch dreckige Siege gehen mittlerweile in Jeddelo. Der große Unterschied zur letzten Saison. Spiel, was man noch verloren hätte, gewinnt man plötzlich mit dem Last-Minute-Treffer. Also es, ich habe nochmal nachgeguckt. 12. Spieltag ist rum. Wir haben jetzt nur noch 11 Punkte, um die Gesamtpunktzahl der letzten Saison einzufahren.
Oh, also krass.
Wow. Würde sagen, mit dem Abstieg, nein, werden wir dieses Jahr nichts, in dieser Saison nichts mehr zu tun haben. Bin ich ganz optimistisch. Das kriegen wir an wen. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Wir hören und sehen uns.
Bis dann. Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao.